Wir fahren fort in unserer Predigtserie durch den zweiten Petrusbrief. Schlagt gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum zweiten Petrusbrief, Kapitel 1. Wir lesen miteinander die Verse 16 bis 21. Und hier schreibt der Apostel Petrus, inspiriert vom Heiligen Geist. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing vom Vater, von Gott dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Amen.
Amen.
Lasst uns den Herrn um seinen Segen bitten. Unser herrlicher König und Herrscher Jesus Christus, wir beugen uns vor deiner Hoheit und deiner Majestät, und wir wollen dir alle Ehre geben und deinen Namen rühmen. Und so wollen wir auch in Ehrfurcht aufmerksam auf dein heiliges Wort hören und bitten dich, dass es dazu dienen möge, dass wir deine herrliche Größe mehr kennen. Herr, dass wir für dich leben an diesem finsteren Ort, in dieser gottlosen Welt, bis du erscheinst, du heller Morgenstern, und aufgehst in unserem Herzen. Und dazu verhilf uns und schenk uns Gnade, wenn wir dein Wort nun betrachten. Wir bringen dir Lob, Dank und Ehre dar, weil du es wert bist. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Wie bereits am letzten Sonntag gesagt, ist der zweite Petrusbrief so etwas wie das Vermächtnis des Apostels Petrus. Er wollte im Grunde ein Denkmal hinterlassen, eine schriftliche Gedenkstätte. Aber dabei ging es dem Apostel nicht um sich selbst. Er war nicht ein selbstherrlicher Mann wie Absalom zum Beispiel, der Sohn von David. Von ihm heißt es in 2. Samuel Kapitel 18, Absalom hatte noch zu seinen Lebzeiten einen Gedenkstein für sich aufgerichtet, der im Königstal ist. Denn er sagte, ich habe keinen Sohn, meinen Namen in Erinnerung zu halten. Und er hatte den Gedenkstein nach seinem Namen genannt. Nein, Petrus ging es nicht bei seinem Vermächtnis um sich selbst, seinen eigenen Namen, um seine Person und seine Ehre, wie das bei Absalom der Fall war. Nein, es ging dem Apostel Petrus einzig und allein um die Ehre des Herrn Jesus Christus. In Vers 16 lesen wir, dass er Augenzeuge war seiner herrlichen Größe. Das ist, worum das ganze Leben des Apostels sich drehte. Diese herrliche Größe unseres Herrn Jesus Christus zu bezeugen. Und das Problem war, in den Gemeinden, dass es immer mehr Menschen gab, die sich Christen nannten, aber Christus nicht mehr die Ehre gaben. Die Ehrfurcht vor Jesus Christus verloren haben, vor seiner Größe und seiner Macht. Menschen, die sich Christen nannten, aber ein Leben führten, das Christus verunehrte. Darum schreibt Petrus diesen Brief. Im Grunde richtet er unter all den Gemeinden ein Mahnmal auf durch diesen letzten Brief. Vor seinem Tod erinnert er noch einmal alle Christen daran, was wirklich zählt, nämlich ein gottesfürchtiges Leben zur Ehre Jesu zu führen. Petrus erinnerte uns ja daran, dass der Herr uns in seiner Gnade alles geschenkt hat für so ein Leben. Alles. Und dass wir darum nun auch allen Fleiß aufwenden sollen, so ein Leben zu führen. Aber er gibt uns in seinem Brief noch einen weiteren Grund, warum wir unbedingt gottesfürchtig leben sollten. Nämlich die Tatsache, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt, um die Gottesfürchtigen zu retten und alle Gottlosen zu verderben. Und das wollen wir uns heute Morgen anschauen in drei Punkten. Nämlich erstens, Petrus verkündigt das Kommen des Herrn Jesus Christus in Macht. Zweitens, warum wir uns so sicher sein können, dass das, was Petrus da verkündigt, wirklich wahr ist und wirklich eintreffen wird. Und drittens, da es wahr ist, was Petrus verkündigt, was sollten wir darum nun tun? Was bedeutet das für uns? Erstens also, Petrus verkündigt das Kommen des Herrn in Macht. Vers 16. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Petrus und die übrigen Apostel, sie verkündigten Jesus Christus. Das, was er getan und was er gesagt hat. Aber auch eine bestimmte Sache, die mehr und mehr innerhalb der Gemeinden in Vergessenheit geriet, verkündigte Petrus und die nennt er hier in Vers 16. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Die Macht und die Ankunft, diese beiden Worte gehören zusammen. Sie müssen zusammen gelesen werden. Was ist hier gemeint? Nun, Petrus verkündigte natürlich die Macht unseres Herrn Jesus Christus. Und diese göttliche Vollmacht, die hat Christus schon auf Erden bewiesen durch zahlreiche Wundertaten und Zeichen. Und Jesus Christus ist auferstanden, in großer Macht hat er den Tod überwunden, aber er ist auch aufgefahren zum Himmel und hat sich gesetzt zu Rechten der Macht und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er hat die höchste Kraft, die höchste Autorität und Befehlsgewalt. Und diese Macht, ihr Lieben, die wird eines Tages offenbar werden. Sie wird offenbar werden bei seiner Ankunft. Und das ist das zweite Wort, das der Apostel hier nennt. Und wie gesagt, diese beiden Worte gehören zusammen. Das Wort Ankunft ist im Griechischen Parousia und es meint im Neuen Testament das Kommen des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit, die Parousie Jesu Christi. Wir haben euch die Macht und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Mit anderen Worten, wir verkündigen euch, dass er mit Macht kommen wird. Es geht Petrus hier nicht um das erste Kommen Christi in Niedrigkeit, sondern seine Wiederkunft in Macht und in Herrlichkeit. Und darum dreht sich dieser Brief. Wir werden es noch deutlich sehen. Denn wir lesen das in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 4. Da waren Menschen, die fragten, wo ist die Verheißung seiner Ankunft, seiner Parousia, seiner Wiederkunft? Das war das Hauptproblem, dass da mehr und mehr Menschen waren, die gar nicht mehr glaubten, dass der Herr Jesus Christus wiederkommen wird, ankommen wird in seiner großen Macht, die ihm verliehen ist. Jesus Christus sagte in Matthäus Kapitel 24, Vers 30 folgendes. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Womit? Mit großer Macht und Herrlichkeit. Er hat die Macht und er wird kommen. Diese Macht und diese Ankunft Christi hat der Apostel sein Leben lang verkündigt, immer und immer wieder. Christus gab den Aposteln einen Auftrag und Petrus fasste einmal diesen Auftrag zusammen. In Apostelgeschichte Kapitel 10 lesen wir das, Vers 42. Da sagt er, welchen Auftrag er bekommen hat von dem Herrn Jesus Christus. Da heißt es, und der Herr Jesus hat uns befohlen, uns den Aposteln, dem Volk zu predigen, was zu tun. Eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Das war der Auftrag der Apostel. Christus wird wiederkommen. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er wird nicht nochmal erscheinen in Schwachheit und Niedrigkeit. Das nächste Mal, wenn er kommt, kommt er in Macht und Herrlichkeit zu richten, in seiner großen Macht, in all seiner Autorität. Immer und immer wieder hat der Apostel Petrus das verkündigt unter den Gemeinden. Und bei vielen ist das in Vergessenheit geraten. Ja, es gab gottlose Menschen, das werden wir noch erfahren in diesem zweiten Petrusbrief, die sich eingeschlichen haben in die Gemeinden. Falsche Propheten, die das sogar verneint haben, die das sogar abgelehnt haben, die das so dargestellt haben, dass die Apostel sich geirrt haben. Davon handelt der zweite Petrusbrief und auch der Judasbrief. Es geht hier um solche, die sich Christen nennen, aber gar nicht mehr so leben, als hätte Christus tatsächlich die Macht zum Gericht. Ja, sie leben so, als würde er nicht wiederkommen. Lass uns mal aufschlagen zu 2. Petrus Kapitel 3, ab Vers 1. 2. Petrus Kapitel 3, ab Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich euch durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Ich möchte, dass ihr wach seid, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft, seiner Parousie? Ihr Lieben, das sind nicht einfach Gottlose, die in den letzten Tagen auftreten werden. Die haben schon immer gespottet. Es geht hier um Menschen, die in unserer eigenen Mitte aufstehen werden. Menschen, die sich Christen nennen, aber so leben, als gäbe es keine Macht, bei dem Herrn Jesus Christus wiederzukommen, um alle Gesetzlosigkeit zu strafen. Und so richtet der Apostel Petrus in seinen letzten Tagen noch dieses Mahnmal auf, durch diesen letzten Brief. Ihr wisst, was ich euch verkündigt habe. Ich habe euch verkündigt, dass der Herr Jesus Christus Macht hat und dass er wiederkommen wird zum Gericht. Zur Rettung für die Seinen, für die Gottesfürchtigen und zum Verderben für alle Gottlosen. Er wird sein ewiges Reich aufrichten, eine gerechte Welt, sein ewiges Königreich. Und darum warnt er in seinem Brief vor all jenen, die dieses Zeugnis des Apostels nicht ernst nahmen, diese falschen Christen, die anscheinend sogar in Zweifel gezogen haben, dass die Apostel das Richtige lehren. Dass sie so leben, als komme der Herr Jesus Christus gar nicht wieder. Und so zeigt der Apostel Petrus nun zweitens auf, warum dieses Zeugnis, das er ihnen gegeben hat und immer noch gibt in seinen letzten Tagen, tatsächlich die Wahrheit ist. Das führt uns zu unserem zweiten Punkt, warum es die Wahrheit ist, was der Apostel Petrus verkündigt. Vers 16. Denn wir haben, wir Apostel, wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht, indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. So Petrus, der Apostel, er betont, dass sie nicht ausgeklügelten Fabeln folgten. Das heißt, nicht gewieften, von Menschen raffinierten und cleveren erfundenen Geschichten. Nein, was der Apostel verkündigt, sind keine menschenerdachten Mythen und Märchen. Die Griechen und Römer, sie liebten ihre Mythologien über ihre Götter und Helden und Ungeheuer der alten Tage. All das sind Hirngespinste, von Menschen erdichtet, erdacht. Es ist nicht die Wirklichkeit, es sind Ammenmärchen, erfunden, erstunken und erlogen. Aber was der Apostel Petrus verkündigt, gehört nicht zu der Welt der Sagen, der Mythen und Legenden. Nein, er ist keinen Fabeln gefolgt. Petrus und die Apostel, sie sind nicht leichtgläubige, naive, die irgendwie irgendwelchen Träumereien und ausgedachten Geschichten gefolgt wären. Was Petrus verkündigt, ist keine Fiktion, kein Fantasy. Nein, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Die Apostel waren tatsächlich Augenzeugen. Mit ihren eigenen Augen haben sie es gesehen. Es war keine Einbildung, keine Halluzination, kein bloßes Wunschdenken. Sie wissen, was sie gesehen haben. Was denn? Seine herrliche Größe. Sie sahen, wie herrlich, wie majestätisch, wie himmlisch und heilig, ja, wie göttlich diese Größe Jesu Christi ist. Seine wahre Erhabenheit, seine Großartigkeit, seine unvergleichliche Pracht, sein alles überragenden Stellenwert, seine göttliche Hoheit. Sie sahen es. Wo sahen sie es denn mit ihren eigenen Augen? Nun, ein Erlebnis hat sich insbesondere eingeprägt in diese Erinnerung des Apostels ab Vers 17. Denn er, der Herr Jesus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihm erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Petrus, Jakobus und Johannes waren einst auf einem Berg mit Jesus. Es war ein heiliger Berg, denn von all den verschiedenen Bergen, die es gab, wurde dieser allein ausgesondert für dieses heilige Ereignis, das sich dort zutragen sollte. Ein Ereignis, das die Apostel niemals vergessen sollten. Hier ist etwas geschehen, was nirgendwo jemals geschehen ist. Wisst ihr, Christus sah stets wie ein normaler Mensch aus. Mensch, Fleisch und Blut. Doch als sie dort auf einem Berg waren mit dem Herrn Jesus, plötzlich vor ihren eigenen Augen wurde der Herr Jesus verwandelt. Sein Aussehen veränderte sich plötzlich. Sein Angesicht strahlte wie die Sonne und seine Kleidung wurde weiß wie Licht. Eine Wolke der Herrlichkeit erschien und die Stimme Gottes des Vaters erging aus dem Himmel herab. Vers 17, denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Gott der Vater ist ja selbst die erhabene Herrlichkeit, der Allerhöchste. Aber hier gibt er seinem Sohn die Ehre und Herrlichkeit. Er verherrlicht seinen Sohn in diesem Moment wie? Als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wir haben uns schon einmal mit diesen Worten beschäftigt und haben herausgefunden, dass dieses Wort an Jesus im Grunde zwei Verweise auf zwei verschiedene Bibelstellen sind, die hier angewendet werden auf den Sohn. Das eine, du bist mein geliebter Sohn, du bist mein Sohn, stammt aus Psalm 2. Und das aus diesen Zeilen 2 zitiert wird, bedeutet letztendlich, dass Jesus Christus tatsächlich der König der Welt ist, der gesalbte Herrscher, dem alle Nationen dienen sollen und die errichten wird in seinem Zorn. Ich lese uns mal Zeilen 2, dass ihr versteht, was dem Herrn Jesus Christus hier zugesprochen wird. Da heißt es, warum toben die Nationen und sind eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten, seinen Messias. Und sie sprechen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Und dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut erschreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnungen des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Wenn Jesus Christus hier auf dem heiligen Berg angesprochen wird mit dieser ist mein geliebter Sohn, dann bedeutet es, er ist dieser König, von dem geschrieben steht in Psalm 2, der über alle Menschen regiert, über alle Enden der Welt. Alle Nationen müssen ihm dienen und er wird kommen, um sie zu weiden in seinem Zorn. Sein Zorn wird ihm brennen und er wird sie zerschmeißen wie Töpfergeschirr. Sie zerschlagen mit einem eisernen Stab. Aber das ist noch dieser zweite Teil. So, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ein Hinweis auf Jesaja Kapitel 42, erinnert ihr euch? Da spricht der Herr ab Vers 1, siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Vers 3, in Treue bringt er das Recht hinaus. Vers 4, er wird nicht verzagen, noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Wiederum, der Gesalbte, der endlich das Recht auf Erden aufrichten wird, auf der ganzen Welt alle Ungerechtigkeit beseitigen wird. Er wird nicht aufhören, bis er die vollkommene Gerechtigkeit aufgerichtet hat auf Erden. Dieser ist der Christus. Dieser, der dort auf dem Berg stand mit den Aposteln. Ihm wurde diese Ehre und diese Herrlichkeit zugesprochen. Der Vater spricht es ihm neu zu. Das Königtum, die Macht, die Ehre, die Herrschaft. Es gehört alles diesem, Jesus, dem Christus. Petrus, Jakobus und Johannes sind Zeugen davon, dass der Vater dies wirklich über diesen Jesus sagte. Eine Stimme erging aus dem Himmel. Sie hörten diese Stimme vom Himmel her ergehen, als sie mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Sie waren also Augenzeugen und sie waren Ohrenzeugen. Sie sahen, wie Christus sichtbar hier Ehre und Herrlichkeit empfing, wie er sich verwandelte vor ihren Augen und plötzlich im himmlischen und göttlichen Glanz erstrahlte. Sie sahen seine göttliche Majestät, seine göttliche Hoheit und sie hörten diese feierliche Erklärung aus dem Himmel, die dieses Geschehen hier deutete, nämlich dies ist der Sohn Gottes, auf dem all der Wohlgefallen des Vaters ruht, alles Wohlgefallen des Vaters ruht. Dieser ist der gesalbte König, der Herrscher über alle Welt, der alle Menschen richten wird in seiner großen, unvergleichlichen Macht. Petrus hat es gesehen, er hat es gehört. Er folgt nicht irgendwelchen Märchen, irgendwelchen Erfindungen und Einbildungen. Nein, es ist ganz genauso passiert. Am Ende ist er sogar in den Tod gegangen, weil er eben genau wusste, was er gesehen hat. Er gibt es nicht auf. Es war keine Einbildung. Wisst ihr, Petrus nennt hier dieses Erlebnis auf dem Berg, um zu belegen, dass seine Verkündigung von der Macht und der Ankunft Jesu Christi gewiss und zuverlässig ist. Man kann sich fragen, warum nennt er hier die Verklärung als Beleg dafür, dass Jesus Christus tatsächlich in großer Macht kommen wird, um zu richten? Warum? Nun, wir sehen das in aller Deutlichkeit in den Evangelien. Schlag mal mit mir auf zu Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16. Da spricht der Herr Jesus Christus über seine Wiederkunft. Matthäus Kapitel 16, Abvers 27. Da heißt es, denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Christus kommt also wieder in Macht, in Herrlichkeit, um zu richten. Wahrlich, ich sage euch, und jetzt hört mal hin, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Also der Herr Jesus Christus wird kommen, Macht und in Herrlichkeit zu richten. In seiner Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die der Vater ihm gegeben hat. Und er sagt, einige hier stehen, die werden nicht sterben, bevor sie das nicht gesehen haben. Was heißt das denn? Nun, alle Evangelien, die das berichten, schreiben sogleich danach von der Verklärung und bringen das in einem direkten Zusammenhang miteinander. Und so verstehen wir, dass die Verklärung die Erklärung für dieses Wort des Herrn Jesus Christus ist. Dann lesen wir weiter, Matthäus Kapitel 17, Vers 1. Und nach 6 Tagen, also 6 Tagen, nachdem das gesagt wurde, nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit sich und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werden wir hier drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Was bedeutet also die Verklärung? Nun, was sie dort sahen und hörten, war eine Vorschau, eine reale Vorschau auf Christi Kommen in Macht und Herrlichkeit als Herrscher. Heutzutage schaut man ja sich so Trailer an, das heißt kurze Ankündigungen, zum Beispiel von einem Kinofilm, wo man ein paar Einblicke bekommt, eine Vorschau auf das, was auf einem wartet. Hier auf dem Heiligen Berg ist eine Vorschau für die Jünger geschehen. Und wir reden hier nicht von Fantasy, sondern von Realität. Obwohl Jesus Christus noch erniedrigt war als Mensch auf Erden vor seiner Kreuzigung, plötzlich vor ihren Augen ist da diese Vorschau seiner wahren Herrlichkeit, in der er erscheinen wird in den Wolken. Und darum erscheint auch diese Wolke in Macht und Ehre und Herrlichkeit als Herrscher über alle. Sie sehen hier schon diesen gesalbten König, der glänzt wie Licht, wie die Sonne, wie er kommen wird, um die Nationen zu richten. Sie sehen es jetzt schon. Eine kleine Vorschau. Und zu der Zeit mussten sie es noch für sich selbst behalten und durften es niemandem erzählen, bis der Menschensohn auferstanden ist aus den Toten. Ein Vorgeschmack, ein realer Vorgeschmack auf diese Wiederkunft in Macht, um sein ewiges, herrliches Königreich aufzurichten. Diese Erfahrung, was Petrus dort erlebt hat auf dem Berg der Verklärung, lässt Petrus gewiss sein, vollkommen gewiss, dass dieser Christus wirklich die Macht hat und dass er kommen wird zum Gericht. Der Vater hat ihm diese herrliche Größe gegeben. Er spricht ihm Psalm 2 und Jesaja 42 zu. Er ist es, der kommen wird in Macht, um das Recht aufzurichten auf Erden. Und darum ist Petrus sich ganz gewiss, wenn er die Macht und die Ankunft des Herrn Jesus Christus verkündigt. Er hat es schon gesehen. Es wird genau so passieren. Alle werden ihn so sehen. Und er wird richten alle Nationen. Wenn das nicht schon genug wäre, gibt er jetzt noch ein zweites Argument dafür, warum das Gewissheit ist, dass Jesus Christus kommen wird in Macht. Er sagt nämlich, er verkündigt gar nichts Neues, sondern was er erlebt hat auf dem Berg, das bestätigt nur das unlängst gesprochene prophetische Wort. Wie Psalm 2 oder wie Jesaja 42. Wir könnten noch andere, hunderte andere Stellen nennen. Lass uns wieder zurückgehen zu 2. Petrus Kapitel 1 ab Vers 19. Also sie haben das erlebt auf dem Berg, diese Herrlichkeit und diese Worte. Ja, und was folgt daraus, Vers 19? Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Petrus sagt: Wir haben das erlebt auf dem Heiligen Berg, diese Verklärung, diese Vorschau auf Christi Kommen, Herrlichkeit und Macht. Und das bestätigt das prophetische Wort, gemeint sind die Schriften des Alten Testaments. Und so besitzen wir das Wort der Propheten, das Wort der Weissagung umso fester, umso gewisser. Es ist bestätigt für uns, dieser Christus wird alles erfüllen. Wir besitzen das Wort der Propheten, die Weissagungen. Und die Apostel, sie bezeugen ja nichts anderes als das, was schon unlängst alle Propheten geweissagt haben. Und das, was die Propheten gesagt haben, geschieht nicht aus eigener Deutung. Es ist nicht aus eigener Überlegung. Vers 20, indem ihr zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Die falschen Propheten, die aufgetreten sind unter den Gemeinden, vor denen Petrus warnt, sie sprachen ihre eigenen Gedanken und Deutungen aus. Sie sprachen, was in ihrem eigenen Herzen war, was ihnen selbst gefällt. So heißt es in Jesaja Kapitel 23 folgendes: So spricht der Herr der Herrscher: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch. Sie täuschen euch. Die Offenbarungen ihres eigenen Herzens verkündigen sie und nicht, was aus dem Mund des Herrn kommt. Ständig sagen sie zu denen, die mich verachten: Der Herr hat gesagt, ihr werdet Frieden haben. Und zu all denen, die in der Verstocktheit ihres Herzens wandeln, sprechen sie: Es wird kein Unheil über euch kommen. Seit jeher haben die falschen Propheten aus ihrer eigenen Deutung, aus ihren eigenen Herzen verkündigt: Für alle, die den Herrn verachten und leben wie Gottlose, macht euch keine Sorgen. Da ist Frieden, es wird kein Unheil über euch kommen. Und genau das geschah wieder in den Tagen der Apostel. Sie reden nicht von diesem Gericht. Sie reden einfach ihre eigenen Gedanken. Aber die wahre Weissagung aus der Heiligen Schrift, sie entstammt nicht eigener Gedanken oder eigener Deutung. Vers 21, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Heilige Männer, getrieben vom Heiligen Geist, diese Irrlehrer, sie waren keine heiligen Männer, sie haben nicht den Heiligen Geist, sie sprechen ihre eigenen bösen Gedanken aus. Aber seit jeher haben die wahren Propheten, die getrieben waren vom Heiligen Geist, die lediglich gesprochen haben, was Gott sagt, sie haben seit jeher verkündigt, von Anfang an, dass Gott kommen wird in Macht, um die Gottlosen zu richten. Judas, der über die gleichen Verführer schreibt in seinem Brief, er nimmt Bezug auf wohl die älteste Prophezeiung, die wir haben, von einem Propheten gesprochen, nämlich Henoch, der Prophet. Judas schreibt: Von Anfang an der Menschheitsgeschichte, ab Vers 14 im Judasbrief: Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden, Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen, von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Von Anfang an haben die Propheten es verkündigt. Und auch die letzten Propheten, also wenn wir uns das letzte Buch des Alten Testaments anschauen, in Malachi Kapitel 3, da heißt es: Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und den Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihn nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber, und ihr werdet die Gottlosen zertreten. Denn sie werden Staub sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscharen. Das heißt, von den ersten Propheten bis zu den letzten, sie haben alle die Ankunft des Herrn in Macht verkündigt zum Gericht. Das ist also die Argumentation des Apostels hier gegen die Irrlehrer, gegen diese Verführer, die dort auftreten. Was Petrus verkündigt, dass der Herr kommen wird in Macht, das ist die Wahrheit, weil er selbst den Herrn in Macht gesehen hat auf dem heiligen Berg, und der Gott, der Vater, hat es bestätigt, dass sein Sohn es ist. Jesus Christus, eben der Herrscher über alle Nationen, der die Gerechtigkeit aufrichten wird. Und, wenn das nicht schon genug wäre, haben von Anfang an schon immer die heiligen Männer, getrieben vom Heiligen Geist, diesen großen Tag des Gerichts verkündigt. Es wird geschehen. Er wird alle Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit ein Ende bereiten. Das Zeugnis des Apostels ist also wahr. Es sind Worte Gottes. Die heiligen Schriften sind inspiriert, ausgehaucht von Gott. Es ist sein heiliges Wort. Aber wenn jetzt das Zeugnis des Apostels und auch der Propheten wahr ist, wenn es stimmt, wenn du erkennst, dass das Christentum und die Verkündigung von der Wiederkunft Jesu Christi keine Fabeln, keine Märchen sind, wenn es die Wahrheit ist, was bedeutet das dann für uns? Und das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt. Also wenn das alles wahr ist, was der Apostel sagt, was sollen wir dann tun? Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Durch das Zeugnis der Apostel, durch das, was Petrus gesehen und gehört hat auf dem Heiligen Berg, wird das Zeugnis der Propheten seit jeher bekräftigt und bestätigt. Wozu sollte das führen? Dazu, dass wir dieses prophetische Wort umso fester besitzen. Besitzen. Dass es eine feste Gewissheit für uns ist, dass wir uns diese Worte zu eigen machen, dass wir sie nicht mehr loslassen, sondern dass wir sie festhalten. Vers 19, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Es ist eine Gewissheit. Wir zweifeln nicht daran. Wir überlegen nicht, ob es doch Fabeln sein könnte. Nein, wir vertrauen mit voller Gewissheit darauf. Wir zweifeln es nicht an, wie die falschen Propheten es taten. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht, die Wiederkunft des Herrn und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Also was sollen wir tun? Wir sollen darauf achten. Wir tun gut daran, wenn wir darauf achten. Das heißt, darauf Acht geben, auf diese prophetischen Worte. Das, was Gott ausgehaucht hat, was er uns gegeben hat, das Zeugnis der Propheten und das Zeugnis der Apostel, all das ist wie eine Leuchte, wie so eine Öllampe, die uns hilft, uns zurechtzufinden, denn wir sind an einem dunklen Ort, in dieser finsteren, gottvergessenen Welt. Und damit wir nicht vom Weg abkommen wie diese falschen Christen und diese Irrlehrer, haben wir diese heilige Lampe des Herrn, die stets brennt und uns den Weg weist, die uns in dieser finsteren Welt verkündigt, was auf uns zukommt. Dass es uns nicht überrascht wie ein Dieb in der Nacht, dass wir nicht in Finsternis leben, sondern am Tag. Psalm 119, Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort und dein Licht auf meinem Pfad. Wir sollen auf diese Lampe Acht geben, auf dieses heilige Licht, auf diese heilige Flamme des Herrn. Dass wir nicht sind wie die törichten Jungfrauen, deren Lampen erlöschen. Dass wir wirklich Acht geben auf das, was der Heilige Geist gesprochen hat, seine heiligen Worte der Prophetie, verkündigt von Männern, die getrieben waren vom Heiligen Geist und nicht ihre eigenen Gedanken sprachen. Wir brauchen diese Lampe der Heiligen Schrift. Ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Bis der Tag anbricht. Dieser Tag der Ankunft des Herrn Jesus. Der Tag seines Kommens. Der Tag des Gerichts über alle Gottlosen. Petrus schreibt dann in Kapitel 2, Vers 9, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Oder Kapitel 3, Vers 7. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Das geschieht an all jenen, die nicht achten auf diese heilige Flamme des Herrn, die nicht hören auf sein geistliches Wort, das er spricht, als Warnung zur Umkehr. Die leben, als käme der Herr Jesus Christus nicht wieder, als würde er die Welt nicht richten in seiner großen Macht. Aber was geschieht mit uns, die wir darauf Acht geben, die wir uns das zu Herzen nehmen und den Herrn Jesus erwarten und nicht wie Gottlose leben? Vers 19 zurück in Kapitel 1. Der Morgenstern wird in unseren Herzen aufgehen an jenem Tag. Das heißt, bis dieser Tag endlich anbricht, bis der Herr Jesus erscheint in seiner Herrlichkeit, haben wir ein Licht, eine Lampe, die uns durchträgt an diesem finsteren Ort. Bis der Morgenstern aufleuchtet. Das heißt, wenn Christus Jesus wiederkommt, wird alle Prophetie erfüllt und weggetan, abgetan werden, sagt der Apostel Paulus an einer anderen Stelle. Das heißt, eine Öllampe wird am Tag nicht mehr nötig sein. Die Prophetie, die wird uns sicher hindurchtragen bis zu dem Tag, wo alle Prophetie erfüllt ist und der herrliche Tag seiner Ankunft da sein wird. Und der Morgenstern wird in unseren Herzen aufgehen. Der Morgenstern, Phosphoros im Griechischen, der Lichtbringer, der Lichtträger. Das ist der Name für den Planeten Venus. Dieser Himmelskörper, der vor Sonnenaufgang am hellsten leuchtet und damit den anbrechenden Tag einleitet. Der Morgenstern ist der Tagbringer, der, wenn er erstrahlt, dann verschwinden alle anderen Sterne und der Tag bricht an. Christus kommt, Er bringt diesen großen Tag des Herrn, sein ewiges Königreich, das Reich des Lichts, und alle Reiche dieser Welt, alle Finsternis wird vergehen in diesem Moment, wenn Jesus Christus erscheint. Und dann, ihr Lieben, wird auch sein vollkommenes Licht in unserem Herzen erstrahlen. Und das musst du verstehen, das wird häufig vernachlässigt, dieser Gedanke. Die Wiederkunft Jesu Christi ist nicht bloß etwas Externes, was äußerlich geschieht, sondern für uns Christen ist es auch etwas Internes. Nämlich in dem Moment, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann wird er nicht einfach Himmel und Erde erneuern und alles mit seinem Licht durchfluten. Er wird uns auch selbst verwandeln. Er wird in unseren Herzen so aufgehen, dass wir durch und durch erstrahlen und dass wir alle, wie auf dem Berg der Verklärung, wie er dort aussah, dass wir plötzlich selber Licht werden. Vollkommen verherrlicht. Dieser Morgensterne wird aufgehen in unseren Herzen. Er wird uns verklären. Er wird uns verherrlichen. Von den Irrlehrern aber, die gottlos gelebt haben, von diesen falschen Christen, heißt es in 2. Petrus 2, Vers 17, ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbewahrt. Sie werden geworfen werden in die äußere Finsternis. Darum noch einmal. Der Apostel richtet in seinen letzten Tagen noch einmal dieses gewaltige Mahnmal auf, das uns zuruft, ich habe euch die Macht und das Kommen des Herrn Jesus Christus verkündigt. Ich habe es euch bezeugt. Ich selbst weiß, dass es gewiss ist. Ich habe eine Vorschau auf dem heiligen Berg erhalten. Ich habe Jesus in seiner Macht und Herrlichkeit gesehen. Ich habe den Vater gehört und ihr selbst habt das Zeugnis der heiligen Propheten, das euch ebenso von Anfang an gegeben ist, dass dieser Tag kommen wird. Und darum haltet noch umso fester dieses prophetische Wort fest und achtet darauf. Habt dieses Wort in eurer Hand wie eine Öllampe an diesem dunklen Ort und haltet stets darauf eure Augen. Denn dieses Wort vermag euch durchzutragen bis zu dem Tag Gottes, wo die ewige Sonne der Gerechtigkeit aufgeht. Wisst ihr, Petrus hat einmal was erlebt, was sich sicherlich eingeprägt hat bei ihm in seinem Herzen. Wir lesen das in Lukas Kapitel 12. Der Herr Jesus sagte dort ab Vers 40, auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Oh, Petrus nahm sich das zu Herzen. Und dann fragt er den Herrn Jesus, Vers 41, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Kann auch über uns dieser Tag kommen, wie ein Dieb in der Nacht? Und Jesus spricht zu ihm. Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, um ihm die zugemessene Speise zur rechten Zeit zu geben? Wie die Apostel, die sind eingesetzt, auch über alle anderen Christen, ihm Speise zu geben zur rechten Zeit, eben sie zu ermahnen, beständig darauf zu verweisen, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Dann sagt Jesus, glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Ich sage euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit mit dem Kommen, und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzwei schneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Ungläubigen. Hast du das gehört? Wie wird sich Petrus immer wieder daran erinnert haben, dass er nicht so leben darf wie diese falschen Christen, die plötzlich so leben, als würde der Herr Jesus Christus nicht zurückkommen. Nun, wer so lebt wie ein Ungläubiger und nicht so lebt in der Erwartung, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt und nicht gottesfürchtig und treu lebt, dem wird sein Teil sein bei den Ungläubigen. Jesus Christus wird unerwartet über ihn kommen, ihn zweischneiden und ihn hinauswerfen in die ewige Verdammnis. Und darum, ihr Lieben, lasst uns Acht geben auf diese Lampe von Gottes Wort, das uns Licht spendet in dieser Finsternis, und bereit sein, indem wir gottesfürchtig leben und ihn erwarten aus dem Himmel, denn er wird wiederkommen in großer Macht und Herrlichkeit, alle Menschen zu richten. Die Frage ist, ob du bereit bist. Wie sieht deine Beziehung, dein Verhältnis aus zu dem Herrn Jesus Christus? Lebst du vor seinem heiligen Angesicht? Lebst du so, dass du ihn jederzeit erwartest? Wenn du kommst an seinem heiligen Tisch heute, kommst du und da steht irgendetwas zwischen euch? Lebst du so, als gäbe es ihn gar nicht, als würde er gar nicht wiederkommen in Macht und in Herrlichkeit? Nun tu heute Buße und schau, dass du ihm wirklich dienst und für ihn lebst. Lasst mich schließen mit diesen Worten aus 2. Petrus Kapitel 3, Abvers 10. 2. Petrus Kapitel 3, Abvers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihrem Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr da sein? In heiligem Wandel und Gottseligkeit. Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, und jetzt hör genau hin, deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden befunden zu werden. Möge unser Herr Jesus Christus uns seine Gnade dazu schenken. Amen. Amen.